Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Hälfte des Lebens. Dieses Gedicht von Friedrich Hölderlin werden einige kennen, neben Versen wie »Was bleibet, aber stiften die Dichter?« Ansonsten ist vielen wohl eher sein Name bekannt als sein Werk, denn Hölderlin wurde wie kein anderer Dichter für die verschiedensten Ideologien instrumentalisiert, obwohl oder vielleicht gerade weil sein Werk so rätselhaft und so schwierig ist. Und er hat auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller inspiriert, wie Peter Weiß oder Peter Hertling zum Beispiel. Vor 250 Jahren, am 20. März 1770, wurde Hölderlin in Laufen am Neckar geboren. Sein Leben gibt ebenfalls Rätsel auf. Hat er doch die zweite Hälfte seines Lebens in einem Turmzimmer in Tübingen verbracht, nachdem er aus einer Nervenheilanstalt als unheilbar entlassen worden war. Über ihn, sein Werk und darüber, was es uns heute zu sagen hat, möchte ich sprechen mit Daniela Danz. Sie ist uns zugeschaltet in Saalfeld und mit Karl-Heinz Ott. Er ist hier bei mir im Studio. Beide sind Hölderlin-Enthusiasten. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Westphal.
Hallo.
Daniela Danz schreibt Lyrik, Prosa, Essayistik und Kinderliteratur. Sie hat unter anderem in Tübingen Germanistik und Kunstgeschichte studiert und ist seit 2013 Leiterin des Schillerhauses in Rudolstadt. Im letzten Jahr erhielt sie den Preis für Nature Writing für ihren dreiteiligen Zyklus Wilderness. Für ihre Lyrik ist Hölderlins Werk eine wichtige Inspirationsquelle. Karl-Heinz Ott ist Schriftsteller, Essayist und Übersetzer. Sein Roman »Endlich Stille« war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und 2018 erschien der Roman »Und jeden Morgen das Meer« und im vergangenen Jahr dann gleich zwei Bücher, ein Buch über Beethovens Sinfonien und der essayistische Band »Hölderlins Geister«. Was, Herr Ott, hat Sie zu Hölderlin gebracht?
Ganz schlicht Tübingen. Ich habe auch in Tübingen studiert und hatte dann auch ein paar Jahre lang den Schlüssel zum Hölderlin-Turm, weil ich dort am Wochenende immer Führungen gemacht habe.
Aber das heißt, Tübingen hat Sie dann dazu inspiriert, sich mit Hölderlin zu befassen?
Ich vermute, ich hatte auch schon in der Schulzeit im Lesebuch wahrscheinlich ein paar Gedichte gelesen wie »Hälfte des Lebens« oder »Abendfantasie«, also die etwas leichter zugänglicheren Gedichte. Der Großteil von Hölderlins Werk ist ja doch eher sperrig und schwierig und lebt von einem hohen Ton und von einer Sprache, in der Dinge aneinandergefügt werden, die sich sozusagen nicht auf den ersten Blick erschließen, oft auch nicht auf den zweiten und dritten.
Frau Danz, Sie sind zu Hölderlin gekommen, das beschreiben Sie in dem Text »Das philosophische Licht um mein Fenster« über Friedrich Hölderlin, der in der Reihe »Zwiesprachen« erschienen ist, offenbar durchs Radio. Da haben Sie Auszüge aus Hölderlins einzigem Roman »Hyperion« gehört. Was hat Sie da so fasziniert?
Ja, also die Thüringer haben offenbar nicht das Glück wie die Schwaben gehabt, die das in ihrem Lehrbuch hatten. Denn in der Schule habe ich in der Tat von Hölderlin nie gehört, soweit ich mich erinnern kann. Aber dann gab es eben diesen Moment, wo ich das Radio anschaltete und mitten hineinkam in den Text und mir dachte, es ist Deutsch. Es war ein Auszug aus dem Hyperion. Und diese Art Sprache war mir bisher nie begegnet. Ich war also 16, 17 Jahre. Und als ich das gehört habe, habe ich das erste Mal gemerkt, in welcher Komplexität dichterisches Sprechen im 18. Jahrhundert funktioniert hat. Und ich glaube, seitdem möchte ich dieser ersten Verwunderung nachspüren, was ist das? Ist es das Metrum? Ist es die Sprache, also die Lexik? Oder ist es vielleicht die Syntax?
Sie waren dann auch Stadtschreiberin in Tübingen und vorher haben Sie auch in Tübingen studiert. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Das heißt, Sie waren so fasziniert, dass das die Idee war, ich möchte gerne in Tübingen studieren?
So ist es.
Wo Hölderlin eben lange gelebt hat auch, ja.
Ja, so ist es. Also ich hatte dann noch gehört im Abspann, von wem jetzt dieser sagenhafte Text war und hatte dann nachgeschaut und bin dann da einfach hingefahren, habe mich eingeschrieben. Also ich habe die Stadt vorher nicht gesehen, aber habe Glück gehabt, es war eine schöne Stadt Und insofern war ich dann Hölderlin dort noch mal mehr verbunden, vor allen Dingen durch ein Seminar im Turm selbst. Das ist recht legendär. Vielleicht war Karl-Heinz da auch dann, weiß ich nicht, bei Herrn Professor Hoffmann?
Ja, natürlich, bei dem wunderbaren Paul Hoffmann, dessen Lebensgeschichte allein schon so großartig ist. Und er hatte ja tausende Gedichte im Kopf. Ich habe natürlich viele Seminare bei ihm gemacht. Er hat mich auch gelegentlich zum Spaziergang abgeholt, wenn ich fertig war mit meiner Führung.
Und diese Seminare fanden tatsächlich im Turm statt, im Tübinger Turm?
Naja, also zu meiner Zeit war er emeritiert. Da war dann tatsächlich nur noch das Oberseminar im Turm übrig, halt, was er noch gemacht hat. Und insofern örtlich verbunden.
Aber was hat das für Sie beide bedeutet, an diesem Ort zu studieren, wo Hölderlin so lange gelebt hat und eben auch studiert hat, nämlich am legendären Tübinger Stift?
Ursprünglich wollte ich da sozusagen meinen unorthodoxen Marxismus vervollkommnen. Das hat mich dann aber irgendwann doch nicht mehr so sehr interessiert. Ich habe dann eher die Franzosen entdeckt, Derrida und Foucault und wie sie alle heißen. Und vor allem bin ich dann zu einem großen Nietzsche- und eben Hölderlin-Leser geworden. Von den beiden hatte ich eigentlich die meiste Zeit, egal wo ich ging und stand, hatte ich zumindest ein Reklamheftchen dabei.
War das bei Ihnen auch so, Frau Danz?
Ich bin eigentlich mehr wegen Hölderlin dahin gekommen, aber dann war es genau umgekehrt wie bei Karl-Heinz. Ich habe dann die Linken entdeckt und Tübingen war einfach auch eine linke Studentenstadt. Zu der Zeit halt waren da auch einige Sachen im Gange. Und vor allen Dingen hat mich aber Tübingen gelehrt, dass man den Hölderlin einfach viel genauer lesen muss, als ich das da natürlich als Schüler getan habe. Und mir ein paar Sachen ausgetrieben, die ich so vorher geglaubt habe und solche Dinge.
Aber es wäre ja auch schlimm, wenn man ihn nur noch sozusagen gekonnt literaturwissenschaftlich liest. Also dieses Urerlebnis, von dem Sie gerade berichtet hatten, also am Radio, das bringt doch im Wesentlichen das, was einen immer dann auch an so einer Sprache hält, nämlich ihr Klang, ihr Sound, ihr Mittragendes oder das, was einen reinzieht, was eben dann doch im schönsten Sinn auch vorwissenschaftlich bleibt.
Ja. Also das war in der Tat auch von Paul Hoffmann eine ganz große Stärke, dass er, egal welche Gedichte man da interpretiert hat, immer wieder zurückging und hat gesagt, jetzt lesen wir das einfach nochmal. Und dann schauen wir, egal was wir hier für Abschweifungen, Exkurse haben, ist das wirklich in der Literatur darin oder ist es etwas, was wir jetzt dazu gedichtet haben?
Wir kommen gleich zur Sprache, aber vielleicht vorher kurz zu Hölderlins Leben. An Sie beide die Frage, wenn Sie an sein Leben denken, woran denken Sie da vor allem? An den unglücklich Liebenden, an den Dichter, den Goethe nicht ernst nahm oder an den alten Mann im Turm?
Das ändert sich natürlich mit dem Lebensalter oder so, aber seit so ungefähr 10 Jahren habe ich eigentlich keine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich je eine hatte von dem Menschen Hölderlin. Ich denke tatsächlich immer in Versen, in einzelnen Versen, einzelnen erratischen Versen. Oder auch optisch, also dieses Bild dieser späten Gedichte, nicht den Turmgedichte, sondern dieser Gedichte, die er vor der Zeit im Turm geschrieben hat, die sehe ich so vor Augen einfach, also wie eine Schriftgestalt hauptsächlich.
Ich glaube, ich kann nicht an Hölderlin denken, ohne an die Turmzeit. Das kommt mir vermutlich doch als erstes in den Sinn. Das ist das erste Bild, sofern man sich davon ein Bild machen kann. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Dokumente darüber, wie er dort gelebt hat. Und es war ja dann gerade auch in dieser Zeit 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein sozusagen in Ausläufern der 68er Bewegung.
Also 1970er, 80er.
Ja, natürlich. War doch die Bertot-These, dass Hölderlin gar nicht verrückt war, das in großem Schwange. Und man hat einen ganz anderen Hölderlin zu sehen versucht. Das hing auch mit der Frankfurter Ausgabe beim Roten Stern zusammen. Und unabhängig von der Frage, ob Bertots Thesen auch nur im geringsten evident sind, aber es hat eben diese Zeit und diese Diskussionen geprägt.
Ich finde das auch, das fasziniert unglaublich, also sich vorzustellen, dass jemand die zweite Hälfte tatsächlich seines Lebens 36 Jahre in diesem Turmzimmer eben bei dem Schreinermeister Zimmer verbracht hat. Er schrieb da ja noch einige Gedichte und hat sie jeweils signiert mit einem Pseudonym. Das waren schöne Pseudonyme.
Scardanelli vor allem, ja.
Buonarroti.
Ja. Lauter schöne italienisch klingende Sprachmusiknamen.
Vielleicht sagen wir doch nochmal für jemanden, der oder die das nicht so weiß. Also Hölderlin hatte eine große Liebe, das war die Diotima, also sie hieß Suzette Gontin, war die Frau eines Frankfurter Bankiers und Hölderlin war da als Hauslehrer beschäftigt. Sie war seine große Liebe und er hat sie in seiner Dichtung verklärt als Diotima. Und so hat sie auch weiter gelebt sozusagen in seinem Werk. Und sie ist recht früh verstorben, 1802. Und vor allen Dingen war natürlich diese Liebe unglücklich. Sie konnte ja nicht gelebt werden. Und Hölderlin ist dann völlig verstört. Er ist noch nach Bordeaux gegangen zu Fuß, um dort eine Hauslehrerstelle anzunehmen und kam von dort dann ganz verstört zurück und wurde in eine Klinik eingewiesen für eine Weile und dann danach ging er in dieses Turmzimmer. Ist denn eigentlich geklärt, Sie haben diese These von Pierre Bertot eben gerade erwähnt, aber wenn man dieser These nicht folgt, dass er den Wahnsinn nur vorgetäuscht hat, ist denn überhaupt geklärt, was es gewesen sein könnte? Woran war er eventuell erkrankt?
Es gibt ja viele Berichte schon aus der Zeit, bevor er in Anführungsstrich wahnsinnig wurde. Weil was heißt Wahnsinn? Das ist ja ein sehr vieldeutiger und zuerst mal ja auch pejorativer Begriff. Aber schon in den früheren Jahren wird häufig beschrieben, dass er eigentlich Symptome dessen hatte, was wir heute als vermutlich bipolare Störung nennen würden. Also dieses manische Auf und dieses depressive Ab, cholerische Anfälle, dann wieder tagelang in sich abgesunken. Und man muss ja auch sehen, völlig unabhängig von der Frage, wie man das jetzt nun psychologisch einzuordnen hat, wir hatten ja am Anfang das Gedicht Hälfte des Lebens gehört, und ohne dass man das jetzt ganz biografistisch deuten darf oder soll, aber es gab für Hölderlin eigentlich nicht vor dem Winter einen Sommer. Es war immer ein Kampf, sich durchzuschlagen. Vom Hyperion wurden 350 Exemplare gedruckt, also nur gedruckt. Ob die verkauft wurden, ist noch die andere Frage. Es waren einzelne Gedichte in Almanachen erschienen. Und er hoffte trotz allem, als Dichter leben zu können. Seine Mutter fand das natürlich ganz schrecklich. Er war finanziell von ihr abhängig. Als Hauslehrer hat er auch eigentlich nicht wirklich reüssiert. Er ist von einem Haus zum anderen gegangen, während seine ehemaligen Stiftsfreunde Schelling und Hegel während ihren Hausmeisterzeiten schon die ersten großen philosophischen Werke geschrieben haben und damit die Karriere gebahnt haben. Aber bei ihm war der Wille, unbedingt als Dichter zu leben, korrespondierte dieser Wille sozusagen damit, dass er permanent vor dem Nichts stand. Und das ist natürlich eine ganz schreckliche Lage, egal ob man auch dann noch eine psychische Disposition hat, die zu Schrecknissen neigt und zu inneren Abgründen.
Aber eigenartigerweise ist von diesem Mutter-Sohn-Konflikt in seinem Werk ja nichts zu spüren.
Nein, das ist deshalb interessant, weil dieser Konflikt ist wirklich eine bürgerliche Tragödie, also im ganz bürgerlichen Sinn, nicht im großen griechischen Sinne. Aber das zeichnet ja Hölderlin aus, dass er eine solche Dichtung wie Lessing und Schiller sie schreiben, überhaupt nicht schreiben will, wo es tatsächlich um bürgerliche Auseinandersetzungen geht, wo der Vater mit der Tochter schreitet, weil sie einen Adligen heiraten will und das alles schief geht. In diese Niederung begibt er sich nie. Bei ihm sind es doch immer gleich auch die höheren Sphären, also die alte schöne Götterzeit, dann die lange Götternacht und die Hoffnung auf die Wiederkehr der Götter. Ich sage mal, ein bisschen zynisch, drunter macht er es nicht.
Dann hören wir doch noch mal ein Gedicht von ihm, um uns in diesen Ton ein wenig einzuhören. Das Gedicht Lebenslauf. Frau Danz, was bedeutet das für Sie, dieses Gedicht? Hat das eine spezielle Bedeutung?
Naja, es ist eine Ode und diese Oden sind mir von der Form sehr nahe, weil wenn man jetzt mal auch dichterisch versucht, als Lyriker so sich der Odenform anzunähern, dann merkt man, dass die wie jede andere Form, wie ein Sonett auch, eine eigene Dynamik hat und man gewisse Dinge in ihr sagen kann, gewisse nicht. Und das, was eben Karl-Heinz gesagt hat, ist schon der Punkt daran, man muss Hölderlin immer an dem messen, was er wollte. Und Hölderlin ist halt immer Leuten begegnet, die ihn gemessen haben an Dingen, die er nicht wollte. Ja. Also gerade Goethe und Schiller. Und umso erstaunlicher ist also eigentlich irgendwie die Hauptleistung, finde ich, dieses Werks, dass er da unbeirrt tatsächlich seine neue Sangart, also so nennt er das dann, das, was er entwickelt hat mit seinem Spätwerk, also mit den späten Hymnen, diese neue Sangart tatsächlich durchsetzt. Und dann zum Beispiel auch in dem Gedicht Friedensfeier voranstellt, dass manche das vielleicht ein bisschen wenig konventionell finden mögen und sich dann entschuldigt und sagt, ich kann nicht anders. Er musste diesen Weg verfolgen und das finde ich schon eine radikale Position, umso mehr es erkauft ist mit der absoluten Unsicherheit der Lebensverhältnisse.
Dann hören wir jetzt das Gedicht Lebenslauf, gelesen von Oliver Obanski.
Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab herrschet in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch. Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er, kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will.
Das Gedicht Lebenslauf von Friedrich Hölderlin. Meine Gäste sind Daniela Danz und Karl-Heinz Ott. Wir sprechen über Friedrich Hölderlin. Und sein Werk hat ja im Grunde Generationen von Literaturwissenschaftlern mit Deutungen beschäftigt. Es ist, kann man fast sagen, ähnlich rätselhaft wie sein Leben. Allein 4 historisch-kritische Ausgaben zeigen auch, wie komplex sein Werk ist, obwohl zu Lebzeiten er ja gar nicht viel veröffentlicht hat. Sie haben es erwähnt, Herr Ott. Sind denn diese biografischen Stationen, Frau Danz, eventuell auch der Schlüssel zum Werk?
Naja, also in der Tat hat er das, was er erlebt hat, verarbeitet. Also zum Beispiel hat er die Liebe zu Suzette Gontard, ist etwas, was literarisch gestaltet wurde. Und diese literarische Gestalt hat wiederum aber auch sein Leben beeinflusst. Also man kann das schön an den Stationen festmachen. Wir wissen nicht, was auf dieser letzten Reise, von der Sie anfangs sprachen, nach Bordeaux eigentlich passiert ist. Aber zwischen 2 Briefen, die er schreibt, bevor er geht an einen Freund Böhlendorf und als er wieder zurückkommt, also zwischen diesen 2 Briefen, merken wir zum Beispiel, dass etwas geschehen sein muss, was zum einen ein ganzes Dichtungskonzept ganz arg weitertreibt, zum anderen aber auch sein Leben wahrscheinlich kippen lässt. Und diese Dinge sind ebenso wie die Station in Frankfurt mit der Liebe oder auch das Tübinger Stift oder auch Jena, wo er an der Uni lehren wollte und das nicht geklappt hat, oder überhaupt ein philosophisches Leben mehr führen wollte, im Werk finden die ihren Niederschlag. Und man kann es gut daran festmachen, das stimmt.
Kommen wir doch noch mal zu der Zeit im Tübinger Stift. Also die Mutter, mit der er große Konflikte hatte, weil sie wollte, dass er Pfarrer wird. Und er wollte das nicht und hat sich ja auch später durchgesetzt gegen sie. Aber sie hat ihm unter dieser Voraussetzung ein Studium ermöglicht im Tübinger Stift. Und dort schloss er Freundschaft mit Schelling und Hegel. Und das war ein ganz besonderer Freundschaftsbund. Offenbar haben die 3, so sagt man jedenfalls in der Forschung, das sogenannte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus verfasst. Worum ging es da, Herr Ott?
Was die Mutter anbelangt, muss man noch kurz sagen, natürlich hat sie ihm dieses Studium nur und ausschließlich ermöglicht, damit er Pfarrer wird. Und deshalb hat sie ihm auch nie das Erbe ausbezahlt. Das war keine arme Familie, die waren nicht reich, aber sie waren wohlhabend. Das zum einen. Aber was das Systemprogramm anbelangt, so handelt es sich um einen, ja, wie soll man sagen, einen essayistischen Fetzen, also es als Fragment nur erhalten. Er wurde 1917 von dem Philosophen Rosenkranz erst entdeckt und seither trägt er den Titel Systemprogramm des deutschen Idealismus. Es ist die Handschrift von Hegel. Aber man rätselt bis heute, ist es eine Schrift von Hegel oder ist es eine Schrift von Hegel und Schelling oder ist es eine Schrift von allen 3 zusammen oder hat Hegel eventuell nur einen fremden Text abgeschrieben, der aber, so viel kann man doch sagen, den Diskussionsstand dieser 3 zum Ausdruck bringt. Worum geht es da drin? Um es kurz zu sagen, sie rufen nach einer neuen Mythologie und zwar nach einer neuen Mythologie der Vernunft. Das heißt, die 3 waren natürlich wie viele Studenten damals große Kant-Leser und Kant-Anhänger. Kant, der große Aufklärer. Was bei Kant aber gleichzeitig ist, er trennt alle Lebens- und Wissensbereiche. Kant sagt, es muss Schluss sein in der Philosophie, dass wir wie bei der früheren Metaphysik wild über Gott und die Unendlichkeit und die Freiheit spekulieren und nichts von all dem lässt sich beweisen. Also bitteschön, das hat in einem aufgeklärten Denken nichts mehr zu suchen. Diese Fragen werden uns zwar weiterhin belästigen, aber ihnen nachzugeben ist sinnlos. Und da entdecken natürlich diese 3 schon, Naja, wenn dann alles auseinanderbricht, so wie Kant sagt, dass die Wissenschaft fürs eine zuständig ist, dass die Kunst und die Natur etwas ganz anderes sind, dass dazwischen noch die große Frage bleibt, wie sollen wir miteinander leben? Also diese praktisch-ethisch-politischen Dinge, die alle nichts miteinander mehr zu tun haben können, laut Kant. Dann entsteht natürlich eine im Grunde vollkommene zerrissene Welt, und zwar nicht nur im Geistigen. Und wenn diese Zerrissenheit bestehen bleibt, diese Lücken zwischen allem, dann fehlt etwas, das wir Sinn nennen. Weil Sinn kann sich eigentlich nur aufs Ganze beziehen. Wenn wir nach dem Sinn fragen, fragen wir natürlich nach dem Sinn des gesamten Lebens. Und deshalb sagen sie, die Aufklärung soll bestehen bleiben, aber das kann bitteschön nicht das Ende sein. Wir müssen das Ganze wieder mit Sinn füllen. Wir brauchen sozusagen ein Firmament, das das Ganze wieder über dem Ganzen zusammenhält und beleuchtet. Und deshalb sagen sie, wir brauchen eine neue Mythologie. Mythologie deshalb, Mythologie heißt ja nichts anderes als Erzählung, weil Erzählungen sind im Gegensatz zum philosophischen Denken nicht abstrakt, sondern sie sind sinnlich, sie sind anschaulich. Damit kann man was anfangen. Die alten Götter waren anschaulich. Und deshalb sagt auch Hölderlin plus minus, der Schrecken kommt mit dem Christentum, mit dem abstrakten Gott, man könnte auch sagen mit dem jüdisch-christlichen Gott, denn dieser Gott sagt ja nur von sich, ich bin der ich bin, das ist eine leere Tautologie. Man darf sich ja von diesem Gott auch kein Bild machen und das gibt natürlich wenig für die Vorstellungskraft. Und deshalb sagen sie, wir brauchen wieder eine Mythologie, allerdings eine vernünftige Mythologie, aber das ist natürlich gleichzeitig die Quadratur des Kreises. Hölderlin hält an dieser Vision fest, Hegel dann und Schelling später nicht mehr, weil sie merken, das kann man nicht einfach machen. Wir können uns nicht an den Schreibtisch setzen und eine neue Mythologie entwerfen und die Leute glauben dran.
Aber Hölderlin wollte das konkret ja tun in seiner Poesie.
Natürlich.
Und warum nun gerade die antike Götterwelt wiederbeleben?
Ja, weil die antike Götterwelt konnte er in größter Freiheit imaginieren, denn es ist eine Welt, die reicht in archaisches Gelände zurück. Die kann man auch nicht mit Dokumenten belegen. Und Hölderlin kann aus dem Grund natürlich das Ganze auch frei sich ausgestalten, denn es gibt keine Dokumente, die ihm widersprechen. Und deshalb kann er auch sagen, da war alles groß und schön. Das ist natürlich eine reine Fata Morgana. Aber das ist so, wie wir uns in den 70er Jahren die Indianer ausgemalt haben, dass bei denen alles schön und gut war. Das ist die Fantasie des Urkommunismus. Das ist die Rousseau'sche Fantasie des edlen, guten Naturzustands, wo es noch keine Zerrissenheit gab in der Welt. Und so projiziert das Hölderlin eben auf die Griechen zurück.
Frau Danz, wie ist das für Sie? Können Sie sich vorstellen, dass Hölderlin da wirklich dran geglaubt hat, dass diese antike Götterwelt zumindest in der Poesie wieder, ja in der Poesie schon, aber er dachte ja, man könne sie tatsächlich wieder beleben.
Naja, das hat er, glaube ich, nicht gedacht, dass sie direkt wieder zu beleben ist, sondern sie ist vergangen, ein für alle Mal, das wusste er. Im Übrigen ist es ja einfach auch schon die Lektüre seiner Kindheit, also alles, worin er sich bewegt hat, also ist auch etwas, woraus er ganz lebendig kommt. Aber er wusste immer genau mit dem Systemprogramm, es geht um eine neue Einheit, also nicht darum, etwas wieder zu animieren, was tot ist, sondern eine neue Einigkeit zu erreichen. Das sprechen die auch an in dem Systemprogramm, diese Einheitsphilosophie. Sie nennen das Hen Kai Pan, ein in all, also mit einem griechischen Terminus. Und ihm geht es darum, jetzt zu Nachkant die Sinnlichkeit zu integrieren in sein System und durchaus auch alle Wissenschaften zu integrieren. Also Hölderlin war ja auch jemand, der die Astronomie wahrgenommen hat, der die Mathematik geliebt hat, der sich sogar militärtaktische Neuerungen durch Napoleon, als der dann 98 in Ägypten einmarschiert ist, zur Brust genommen hat, um das sozusagen auch zu verarbeiten. All diese Dinge, die will er reinnehmen in seine Dichtung, um dadurch auf dem Weg einer exzentrischen Bahn eine neue Einheit zu erreichen. Nicht zurück, sondern nach vorne. Und selbst dieser Begriff der exzentrischen Bahn zum Beispiel ist etwas, was er aus der Astronomie genommen hat. Also die Idee, dass die Sterne nicht immer auf den gleichen Bahnen sich bewegen, sondern die veränderlich sind.
Aber natürlich ist dieses Zurück dann ähnlich wie in der marxistischen Fantasie, dass es den Urkommunismus gab und dass wir jetzt zu einem Kommunismus auf höherer Stufe wiederkommen. Also natürlich will er nicht wirklich zu den Griechen zurück, aber die Griechen bleiben sozusagen die retrospektive Inspirationsquelle für eine zukünftige Gesellschaft, für eine utopische.
Mhm. Na, etwas muss man hoffen, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Nur ist die Frage, wenn man nur daran festklebt, und das unterscheidet ihn dann später von Hegel, der sagt, naja, das ist nicht so einfach. In unserer Welt regiert die Prosa, also mit der Neuzeit regiert die Prosa des Lebens. Und wir können nicht mehr einfach die Welt poetisch zum Glühen bringen. Da würden auch nicht alle mitmachen. Da betont Hegel schon dagegen, die Welt besteht aus Interessen, aus gegenseitigen, sich widersprechenden Interessen. Jeder in sich selbst hat widersprechende Interessen. Und deshalb ist dieses Handwerk, eine bessere Welt herzustellen, ein immens schwieriges. Und da helfen die großen abstrakten Utopien nicht weiter. Also das wird dann später Hegels Position.
Mhm. Ja. Hegel, der übrigens auch 1770 geboren wurde. Das nur
und man muss vielleicht noch eins dazu sagen, im Systemprogramm steht die Idee der Schönheit an oberster Stelle. Nicht die Idee der Freiheit. Das wird natürlich selbstverständlich vorausgesetzt. Nur ist die Frage, ob wirklich eine freie Welt auch einen identischen Schönheitsbegriff verträgt. Denn da werden sofort Differenzen aufkommen. Und deshalb wird später Hegel zum heutzutage oft verschrienen preußischen Staatsphilosophen. Aber er hat damit natürlich einen sehr fortschrittlichen Staat verteidigt, in dem zwei Dinge gewährleistet sein müssen, nämlich Freiheit und Sicherheit.
Frau Danzi, wollte
also
noch was sagen?
Ja, ich würde gerne noch einwerfen. Wir wissen nicht, zu welchen Schlüssen Hölderlin noch gekommen wäre, wenn er nicht mit 36 Jahren aus dem Diskurs ausgestiegen wäre. Also das, was wir den späten Hölderlin nennen, ist ja auch das Werk eines Mitte-30-Jährigen halt. Und wer weiß, ob da nicht auch noch Wandlungen, wie bei Hegel späterhin, vollzogen werden würden.
Aber er hat auf jeden Fall dichterisch auf die Herausforderungen seiner Zeit reagiert. Es war ja auch die Zeit nach der Französischen Revolution. Und es war eine Zeit, in der diese Griechenland-Sehnsucht ja durchaus etwas Allgemeines war. Also es gab viele Dichter und Denker, die davon beseelt waren.
Wobei aber sie speziell etwas sehr Deutsches. Etwas also in Frankreich gab es das nicht, in England gab es das nicht. Keiner von diesen Deutschen ist auch nach Griechenland gereist. Gut, man kann sagen, die haben ja auch nicht das gegenwärtige Griechenland, das damals noch unter osmanischer Herrschaft war, mit dem alten Griechenland verwechselt. Aber auch Winckelmann ist nicht dorthin gereist. Franzosen sind hingereist, aber nicht in dem Glauben, dort eine schönere Welt zu finden.
Ja, also deswegen aber hat sich ja Hölderlin in seinen späteren Gedichten, so um die 30 Jahre rum, dann langsam abgewendet von dieser Fixierung auf Griechenland. Also er hat dann den Hyperion, wo es noch um Griechenland geht, das war ein Werk, das hat er mit Mitte 20 geschrieben. Aber dann ging es ihm gerade darum, das, was er gelernt hat, an dem, was er für Griechenland hält, an seinem Griechenlandbild, zu übertragen auf das Deutschland seiner Zeit, das mit den napoleonischen Kriegen dann auch in ganz anderen Zusammenhängen stand als die Antike.
Ja, auch poetologisch hat er natürlich versucht, sozusagen den von ihm verehrten Pindarton in eine eigene deutsche Sprache zu bringen, was ja ganz ungewöhnlich war. Denn außer Klopstock gab es dafür kein Vorbild in der deutschen Sprache. Und man muss ja insgesamt sehen, die deutsche Sprache, wie wir sie heute empfinden, entsteht erst ab Luther ungefähr. Die ist also zu Hölderlins Zeiten noch relativ jung.
Pindarton, könnten Sie das nochmal erklären, Herr Ott?
Pindar war ein Dichter der Helden und Götter. Und wir denken ja oft bei Hölderlin vor allem an Zerbrechliches und Zartes. Aber er hat zum Beispiel Liebeslyrik verachtet und hat gesagt, das gibt doch nicht viel her, hat er mal einen Verleger geschrieben, das ist doch mattes Zeugs. Und da gibt es wirklich den anderen Hölderlin, an den natürlich auch die Nazis, die ihn zu ihrem Dichterheiland zu machen versuchten, anknüpfen. Nämlich der Ruf nach großen Menschen. Also Herkules war seine Lieblingsgestalt und Ajax und Achill. Und da denken wir heute schon, naja, also es hält. Das passt nicht zum 68er-Bild unseres Hölderlin, denn das sind die größten Rabauken und Schläger der Antike. Odysseus hat er zum Beispiel verachtet. Odysseus, der immer nach amorösen Abenteuern aus ist, der nirgends beheimatet ist, das war für ihn ein windiger Hund. An dem gab es nichts zu bewundern. Und Pindar ist eben der Sänger ausschließlich der Helden und der Götter. Und das schreibt ja Hölderlin auch immer wieder. Warum muss ich zur heutigen Zeit leben in dieser bürgerlichen Welt, die bürgerliche Welt mag er nicht, da gibt es keine Helden und Götter, da muss jeder gucken, wie er durchkommt.
Und so ist dann auch die Grundstimmung seines Werkes eine der Sehnsucht und des Hoffens, denn die Welt, die er besingt, die gibt es ja nicht mehr. Frau Danz, Sie haben das Lesen der Hölderlin-Texte in Ihrem Text als das ich zitiere, Laufen durch eine bekannte und doch fremde Landschaft bezeichnet. Wie nah ist uns denn diese Zeit?
Naja, also mir ist sie in der Tat sehr nah, weil die Brüche, die durch die Aufklärung bedingt auftauchten erstmals, auch durchaus schon mit der Frühindustrialisierung, das sind meiner Meinung nach die, an denen wir heute noch zu knabbern haben. Und die Fragen zum Beispiel, also Schiller in dieser Zeit hat seine Abschlussarbeit über, sagen wir mal, ein Thema der Hirnforschung, so wenn man es runterbricht, geschrieben. Diese Fragen sind heute mehrheitlich auch noch nicht geklärt.
Sie setzen sich ja in Ihrem Werk mit antiken Stoffen auch auseinander und schlagen Brücken zur jüngeren Geschichte und zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen an. Also da gibt es auch eine Anknüpfung an Hölderlin.
Ja, also durchaus ist das, was ich mache, immer im Dialog mit ihm. Also ich nehme ihn mir auch da jedes Mal neu vor und es sind immer andere Begriffe, die mich interessieren im Moment. Die Frage, was eigentlich die Wildnis bei ihm ist, also was ist dieses Wilde, das er dann später zulässt in seinem Spätwerk als einen Einbruch von Fremdheit, auch verbunden mit allen Dingen, die mit Orient zu tun haben. Manchmal nennt er sie Ägypter, manchmal Indier. Also alles, was seine Wohlgeordnetheit stören könnte und vor dem er auch Angst hat, wie er jetzt persönlich in Briefen schreibt, aber was er dennoch in die Dichtung hineinnimmt, also dieses Disparate mit reinzunehmen und die Störung selbst zum Teil der Dichtung zu machen, das finde ich so modern, dass ich nicht sehe, ob wir darüber viel weiter hinaus sind inzwischen, egal was für sonst natürlich so alles in der Zeit geschehen ist und geleistet wurde.
Man bezeichnet ihn ja auch eben wegen dieses fragmentarischen Disparaten in seinem Werk als einen Vorläufer der Moderne. Kann man das so sehen?
Ja, es gibt sogar Leute wie der französische Philosoph Philippe Lacoula-Barthes, also sagt, er ist moderner als die Modernen. Er hat sozusagen die Moderne in die Postmoderne hinein übersprungen. Und die Postmoderne in dem Sinn zeichnet sich ja aus, dass sie eben nicht mehr den Fortschrittsglauben besitzt, dass alles disparat wird und dass man das Disparate sozusagen auch unvermittelt nebeneinander stehen lassen kann. Also was Daniela auch gerade sagt, dieses Disruptive auch.
Kann denn in Hölderlins Vorstellung Poesie tatsächlich die Welt verändern?
Er redet darüber im Hyperion, nicht? Also da soll er dann der Hyperion, der natürlich nicht Hölderlin ist, aber es gibt Parallelen zum Erzieher der Menschheit werden und nicht als Dichter so sehr. Aber immerhin, ich glaube, dass er das anfangs gemeint hat, aber dann natürlich sein in dem äußeren Sinne Scheitern einsehen musste, aber sich dennoch immer wieder zu Wort gemeldet hat zu tagesaktuellen Fragen.
Ja, das ist natürlich eine insofern schwierige Frage, als man sagen könnte, auf den ersten Blick Dichtung kann natürlich nicht die Welt verändern. Andererseits muss man schon sehen, die griechische Mythologie war natürlich auch deshalb so spannend für die damaligen, weil das griechische Weltbild, falls es so etwas gibt, das haben wir durch Homer und Hesiod überliefert. Und da erfahren wir, wie alles miteinander zusammenhängt, die Götter und die Menschen und wie die gegeneinander streiten. Also das ist sozusagen die mythische Welterklärung in Gestalt von bildhaften Ereignissen und Figuren. Und da würden wir sagen, naja gut, das kann man nicht wiederbeleben. Andererseits, wir alle leben von Bildern bis heute. Also Aufklärung allein, da kommt niemand wirklich weiter. Wir leben von Symbolik, wir leben von Bilderwelten, wir leben von Glaubenshaltungen, so aufgeklärt wir uns auch vorkommen mögen. Also ich denke allein zum Beispiel an den Marxismus, der ja nicht nur im Osten, sondern im Westen auf etwas unorthodoxere Weise durch die Frankfurter Schule oder Bloch präsent war. Das war ja auch eine Glaubenshaltung, dass alles wieder gut werden kann. Man muss nur etwas dafür tun. Wir sehen sie auch heute wieder. Es ist sehr viel die Rede, wie wir die Sprache verändern müssen, um unser Denken zu verändern. Also, dass wir sagen, bestimmte Dinge sollen wir nicht mehr sagen, bestimmte Begriffe nicht mehr benutzen, dann ändert sich auch die Anschauung und das Gefühl dazu, was ja auch stimmt. Insofern setzen wir nach wie vor aus guten Gründen auf die Sprache und auf die Veränderung der Sprache, wenn wir auch bestimmte Weltbilder verändern wollen.
Wie ist denn also der berühmte Satz, was bleibet, aber stiften die Dichter, aus der Elegie ist es, Andenken zu verstehen?
Ja, ich könnte wieder mit Hegel sagen, Hölderlin glaubt das in seinen Augen noch, er selbst glaubt nicht mehr dran, weil eben nicht mehr die Poesie das Leben bestimmt, sondern die Prosa.
Es gibt noch so einen berühmten Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, aus der Hymne Patmos. Und daraus hören wir jetzt einige Strophen, nicht die ganze, es ist eine sehr lange Hymne, auch gelesen von Oliver Obanski.
Patmos, dem Landgrafen von Homburg. nahe ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Im Finstern wohnen die Adler und furchtlos gehen die Söhne der Alpen über den Abgrund weg, auf leicht gebaueten Brücken. Drum, da gehäuft sind rings die Gipfel der Zeit und die Liebsten nah wohnen, ermattend auf getrenntesten Bergen. So gib unschuldig Wasser. O Fittige, gib uns, treuesten Sinns hinüberzugehen und wiederzukehren. So sprach ich. Da entführte mich schneller, denn ich vermutet, und weit, wohin ich nimmer zu kommen gedacht, ein Genius mich vom eigenen Haus. Es dämmerten im Zwielicht, da ich ging, der schattige Wald und die sehnsüchtigen Bäche der Heimat. Nimmer kannt ich die Länder. Doch bald, in frischem Glanze, geheimnisvoll, im goldenen Rauche, blühte schnell aufgewachsen, mit Schritten der Sonne, mit tausend Gipfeln duftend, mir Asia auf. Und geblendet sucht ich eines, das ich kennete, denn ungewohnt war ich der breiten Gassen, wo herab vom Tmolos fährt der goldgeschmückte Paktol und Taurus stehet und Messogis und voll von Blumen der Garten, ein stilles Feuer, aber im Lichte blüht hoch der silberne Schnee und Zeug unsterblichen Lebens an unzugangbaren Wänden uralt der Efeu wächst und getragen sind von lebenden Säulen, Zedern und Lorbeeren, die feierlichen, die göttlich gebauten Paläste.
Das waren einige Strophen aus der Hymne Patmos von Friedrich Hölderlin. Wir reden über Friedrich Hölderlin. Wir, das sind Daniela Danz, zugeschaltet in Saalfeld im Studio, und Karl Heudensott hier bei mir im Studio, und ich bin Dorothea Westphal. Frau Danz, Sie haben in Ihrem Text über Friedrich Hölderlin Patmos als Ihr Lieblingsgedicht benannt. Warum? Was fasziniert Sie daran so sehr?
Ja, das ist es in der Tat. Das geht ja ungefähr noch 4 bis 5 Mal so lang, wie wir das jetzt gehört haben. Und ich finde es sehr schön, dass man mal im Radio Patmos hören kann.
Zumindest ein Auszug, ja.
Ja, und das ist etwas, das hat er geschrieben in der Zeit, als er aus Bordeaux fußläufig zurückgekommen ist, als er durch die zerstörten, vom Bürgerkrieg noch zerstörten Gebiete in Frankreich gewandert ist und als er diese neue Sangart, wie er es eben nannte, entwickelt hat. Und die zu ergründen, das ist eben so etwas, was ich die ganze Zeit versuche, ohne ganz dahinter zu kommen. Bin ich ja nicht die Einzige, die das auch tut. Ich glaube, es ist zum Beispiel auch die Syntax, also wenn ich mal diesen einen Satz am Anfang noch mal sagen darf, nah ist und schwer zu fassen der Gott.
Eigentlich ein Widerspruch.
Ja, das ist ja erstens ein Widerspruch, aber vor allen Dingen kommt der, um den es geht, ganz am Ende. Auch die Art, wie er in großen Bögen über die Landschaft geht, dabei aber ganz genau. Also er hat sich auch für Kartografie interessiert, hatte da auch die neuesten Werke, wusste auch, dass die Gebirge zu der Zeit noch nicht gänzlich kartografiert waren, also noch weiße Stellen davor kamen, und fliegt da aber wie so, also es erinnert mich ein bisschen an Brieftaubenfotografie, wie so filmisch fast drüber, um das zu tun, was eine geschichtliche Überschau ist, aber auf eine poetische Weise. Ebenso geht er in diesem Patmos-Gedicht, geht zum Christus halt, durch die ganze christliche Geschichte, deutet sie ein bisschen um und so. Und die Art, wie er also zum einen durchaus einen lehrenden Anspruch verbindet mit Poesie und wie dann immer wieder da in Patmos auch Dinge reingekantet werden und reinbrechen, wie zum Beispiel, aber was ist dies? Also so ganz drängende Fragen. Das hat mich einfach immer sehr beeindruckt.
Das Wort aber kam mir gerade vor. Aber, Herr Ott, haben Sie ja auch geschrieben, das benutzt er häufig, dieses Wort.
Ja, es gibt dieses wahrlich wunderbare Hölderlinsche Aber. Bei Aber denken wir ja in der Regel zuerst mal an die Bibel. Ich aber sage euch. Und da ist ja dann biblisch ein Zeigefinger dabei. Bei Hölderlin taucht dieses Aber ganz anders eigentlich auf, also nicht als Zeigefinger, sondern im Hofe aber steht ein Feigenbaum. Das ist natürlich kein widersprechendes Aber, es ist ein erhöhendes Aber. Man schaut dann plötzlich ganz anders hin auf diesen Feigenbaum, als hätte man noch nie einen Feigenbaum wahrgenommen, ja auch noch nie den Hof. Ja, als würde man die ganze Welt vielleicht zum ersten Mal wahrnehmen durch dieses Aber. Und das ist vielleicht eines der erregendsten Momente in Hölderlins Dichtung, wenn dieses Aber immer wieder auftaucht.
Ich möchte zu einem anderen Thema kommen, das auch eine große Rolle in Ihrem Buch, Herr Ott, Hölderlins Geister spielt, nämlich die Hölderlin-Manien im 20. Jahrhundert. Es ist ja ganz eigenartig, im 19. Jahrhundert war er eher vergessen. Der junge Nietzsche war einer der wenigen, der ihn überhaupt las. Und er wurde dann im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Und das war nicht nur eine Wiederentdeckung, er wurde geradezu zur Ikone. Er wurde von den Nazis missbraucht. Beispielsweise Rechte und Linke haben sich seines Werkes bedient. Sie schreiben, es gab viele Verbieger und Verehrer seines Werks. Und los ging es ja mit den expressionistischen Dichtern um Stefan George, Norbert von Hellingrad, ein George Jünger, der sich auch an die erste Hölderlin-Ausgabe machte. Später dann Martin Heidegger, der von ihm als Dichter-Messias sprach. Und Ernst Jünger, der ebenfalls überzeugt war wie Hölderlin, dass wir in götterferner Zeit leben. Ich zähle das jetzt einfach mal so auf. Aber dann kam es zum bräunlichen Hölderlin, wie Sie ihn nennen. Also tatsächlich die Ideologisierung oder die Vereinnahmung durch die Nazis. Die Soldaten wurden in den Zweiten Weltkrieg geschickt mit Feldausgaben von Hölderlin im Tornister. Wie kam es denn dazu? Also wieso bot sich Hölderlin an für diese ganz verschiedenartigen Interpretationen? Sie haben ja vorhin auch schon erwähnt, auch später Marxisten, Linke haben ihn ja ebenfalls für sich ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal. Sie sprechen von ideologischem Gegrapsche in Ihrem Buch.
Ja. Also dazu gehört natürlich diese Matrix der triadischen Geschichtsvision. Es war einmal eine urgute alte Zeit, dann kommt die ganze schreckliche Jetztzeit, die ja schon 2000 Jahre dann anhält bei Hölderlin. Und irgendwann kommt auf höherer Ebene wieder die frühe, gute, harmonische Zeit. Das finden wir im Marxismus wieder, das finden wir bei Rousseau wieder, das finden wir auch gerade, was 68 anbelangt, in den Mythen, dass die guten Südseebewohner in Ursprünglichkeit leben und dass es dort kein Eigentum gibt und keine Eifersucht und so weiter. Also man findet überall irgendwo das Ursprüngliche und das ist ja unter anderem auch ein Wesen der Mythologie, wie sie heutzutage im 20. Jahrhundert vor allem funktioniert, nämlich dass man eine urgute Ursprungszeit behauptet, zu der man in irgendeiner Weise zurück muss, natürlich auf höhere Ebene. Also wenn es diese Matrix vom Systemprogramm ein Stück weit herkommt und bei vielen Gedichten wie Brot und Wein bei Hölderlin nicht gäbe, könnte man ihn auch nicht weltanschaulich in so vollkommen konträrer Weise vereinnahmen. Hellingrad wiederum sagt in einer Rede, die er während des Krieges gehalten hat, während des Ersten Weltkrieges, Hölderlin und die Deutschen: Hölderlin ist der deutscheste aller Dichter, es kann ihn niemand anderer verstehen, also nur Deutsche. Das sagt später Heidegger auch, nur dass bei Hellingrad diese nationalen Töne noch nicht nationalistisch im Sinne von nationalsozialistisch gemeint sein können. Er sagt, dessen sind nur Leute fähig, ich sag's mal so, die wie im George-Kreis sich andocken können an diese ätherisch-ästhetisch hohe Welt. Die Masse wird das nie verstehen, die will nur Einfältiges und Eingängiges hören. Also man kämpft gegen die Oberflächlichkeit und deutet natürlich auch in das Schwerverständliche bei Hölderlin alles Mögliche rein, was man rein interpretieren will.
Frau Dann, Sie schreiben in Ihrem Text, dass es auch möglicherweise an zwei Begriffen liegt, die Hölderlin viel benutzt hat und die durch ideologische Überfrachtung problematisch geworden sind, nämlich die Begriffe Heimat und Vaterland. Wie hat er die verstanden?
Naja, also Vaterland war das, was dem griechischen gegenübergestellt war. Also das Abendländische sozusagen. Und insofern die Idee, nicht mehr nur immer sich auf Fremdes und auch nicht Durchdrungenes, wie wir ja die ganze Zeit gesagt haben, also die Griechen, die man eigentlich nie besucht hat und von denen man nicht viel wusste, als mehr ein Ideal drauf zu projizieren, da was entgegenzusetzen und ganz gegenwärtig zu werden. Also das war für ihn vaterländisch zu singen. Es hing auch damit zusammen, antike Versmaße haben wir auch schon gesagt, zu übertragen ins Gegenwärtige halt. Und die Heimat selbst war etwas, was ihn als Naturforscher, denn das war er seinen Interessen nach schon, sehr beschäftigt hat. Also er hat dann gerade in den späteren Gedichten sich viel mit Meteorologie, dem Wetter, dem Gewitter zum Beispiel befasst. Und insofern war die Heimat etwas, auf das er das zurückgebunden finden wollte. Es war für ihn eine Möglichkeit, sich zu erden und alles, was er bis jetzt als Ideal erkannt hat, an die Heimat zurückzubinden.
Einer ihrer Gedichtbände heißt V für Vaterland. Darin umkreisen sie auch diesen Begriff. Worin geht es Ihnen, diesen Begriff praktisch zu aktualisieren, also ihn wieder neu zu bestimmen?
Der Band ist geschrieben worden vor einigen Ereignissen, sagen wir mal vor der WM 2006 zum Beispiel in Teilen. Und es deutete sich damals bereits an, dass Patriotismus beginnt mit Heimat und dann auch Vaterland das sein wird, was als nächstes wieder aufs Tablett kommt, in Deutschland und in anderen Staaten auch schon geschehen war. Und ich wollte einfach nicht den Leuten das Wort Vaterland überlassen, die das sozusagen als ein Werkzeug benutzen, sondern ich wollte es im hölderlinschen Sinne, ist es nichts geografisch Begrenztes, wollte ich es offen halten.
Man muss vielleicht auch sagen, dass in der Stuttgarter Ausgabe, die 1943 mitten im Krieg von Friedrich Beißner begonnen wurde, der nebenbei Parteimitglied war, und der auch zwei Tornisterbände rausgegeben hat für die Wehrmachtssoldaten, dass Beißner in der Stuttgarter Ausgabe sozusagen sehr vieles unter dem Begriff vaterländische Gesänge fasst. Das provoziert dann Widerstand bei der Sattler-Ausgabe beim Roten Stern ab Mitte der 70er Jahre, weil das in der Tat eine Kühnheit ist zu behaupten, bei Hölderlin habe es so immens viele vaterländische Gesänge gegeben. Wenn, dann ist es überhaupt fast noch eine Utopie, ob wir in unserer eigenen Sprache Gesänge bilden können, die nicht nur den Griechen nachgeäfft sind, sondern die in unserer eigenen Sprache etwas Eigenes schaffen. Und schon zweimal dürfen wir bei dem Begriff vaterländisch natürlich nicht ans 19. Jahrhundert denken, wo der Begriff der Nation aufkommt. Das gab es zu Hölderlins Zeit noch nicht, diesen Nationenbegriff. Also insofern darf man das nie mit dem Ganzen verwechseln oder gar in einsetzen.
Ja, auf jeden Fall.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es ja um die Frage, wie kann man den missbrauchten Dichter retten? Und er wurde dann von Peter Weiß zum Beispiel als strammer Jakobiner gesehen in seinem Stück Hölderlin, das er zum 200. Geburtstag von Hölderlin vor 50 Jahren verfasst hatte. Er war also plötzlich links. Dann gab es diese interessante These, auf die Sie vorhin schon zu sprechen kamen, Herr Ott. Hölderlin habe den Wahnsinn nur vorgetäuscht, um sich sozusagen zu schützen, weil er eben Jakobiner war, also vor politischer Verfolgung. Und später dann ging es noch darum, oder was heißt später, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das fand ich sehr spannend, dass doch viele Dichter ihn auch als Figur in ihrem Werk behandelt haben. Also Peter Weiß zum Beispiel habe ich schon genannt, aber auch Peter Hertling. Und Sie, Frau Danz, machen das ja im Grunde, Sie beziehen sich auch auf Hölderlin. Also Paul Celan hat das, viele Namen jetzt, aber Friederike Mayröcker. Was macht denn das Werk so inspirierend, dass sich also Dichterinnen und Dichter damit befassen, sowohl von der Form her, aber auch inhaltlich?
Also bei manchen ist es ja jetzt, die Sie genannt hatten, der Bezug auf die Person. Bei mir ist es mehr der Bezug auf das, was er geschrieben hat. Und ich glaube, einfach die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, dass ich noch nicht genau verstehe, wo dieser, Zauber ist kein schönes Wort, also eigentlich wo die Überwältigung herkommt, die seine Sprache auf mich ausübt. Und versuche, dieser herauszufinden, was er mit dieser neuen Sangart eigentlich genau meint. Also warum das sozusagen fast körperlich auf einen wirkt, dass er es schafft, Sprache zu sprengen. Also was ich bei Schiller, Goethe oder wem auch immer überhaupt nicht finden kann und auch bei den meisten Zeitgenössischen nicht, dem einfach nachzuspüren.
Kann man das Ganze abschließend vielleicht so werten, Herr Ott, oder einfach so benennen, dass man sagt, der Missbrauch der Kunst ist möglich, aber die Kunst überdauert ihn, also die von Hölderlin, die Kunst überdauert das, was mit ihm gemacht wurde.
Ja, zuerst mal spricht es ja auch für eine Dichtung, dass man relativ viel mit ihr machen kann, auch wenn man dann den Kopf drüber schüttelt, was die alles draus gemacht haben. Aber das zeigt ja, dass dieses Werk nicht schlicht ist. Denn ein schlichtes Werk ist auch nicht deutungsbedürftig oder nicht so sehr. Und bei Hölderlin lassen sich eben auch die Balken biegen, um das mal ein bisschen simpel zu sagen. Und was diese ganzen Adaptionen, um es mal vorsichtig zu sagen, diese weltanschaulichen Adaptionen anbelangt, also bei Georg Lukács zum Beispiel, der ja doch ein sehr, sehr orthodoxer Marxist war, also ein furchtbar platter Marxist, muss man auch sagen, da ist Hölderlin schlichtweg genauso wie Büchner eigentlich ein Marxist, die wussten es bloß noch nicht. Die haben sozusagen in etwas verschwommener, aber schöner Sprache, in vieldeutiger Sprache etwas gesagt, von dem sie noch nicht genau wussten, was sie meinen, aber eigentlich ist es marxistisch gemeint. Das ist natürlich hanebüchen so eindenken. Bei Peter Weiß, das ist sein allerschlechtestes Stück, das er geschrieben hat über Hölderlin, da taucht am Ende auch Marx auf und sagt, ich will das Gleiche wie du, nur ich kann es wissenschaftlich ausdrücken.
Also das heißt, er war ein Missverstandener, so hat man ihn oft gesehen, ne? In seiner Zeit.
So könnte man sagen, ja, ja.
Wir haben über die Lyrik in der Hauptsache gesprochen. Es gibt noch einen Roman, den haben wir nur kurz erwähnt, Hyperion und das Dramenfragment Der Tod des Empedokles, außerdem philosophische Schriften. Und um die Deutungshoheit dieses Werkes sind ja Kämpfe entbrannt. Sie haben die beiden großen Ausgaben schon erwähnt. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, darüber zu sprechen. Also die große Stuttgarter Ausgabe von Friedrich Beißner und die von Dieter E. Sattler. Aber letztlich die Frage, diese Hölderlin-Manie im 20. Jahrhundert, die ist ja im Grunde etwas abgeflaut. Wie ist das heute im 21. Jahrhundert? Liest ihn noch jemand in den Schulen zum Beispiel? Frau Danz, Sie haben ja gesagt, Sie haben in der Schule Hölderlin gar nicht gelesen.
Nein, also ich habe jetzt eine Tochter, die gerade ihr Abitur macht und sie hat es auch nicht gelesen. Also es scheint in den Schulen nicht mehr gelesen zu werden, aber die Welt ist voll. Wahrscheinlich begegnen sie auch nur mir. Die Welt ist voller Leute, die Hölderlin lesen und vor allen Dingen auch produktiv lesen, auch in Aufgreifen in der Musik, in vielfältigen Künsten und immer wieder neue Aspekte, auch wie gesagt interessante naturwissenschaftliche Aspekte da drin finden, die man noch nicht gesehen hat. Und wie Karl-Heinz sagte, ist es nicht wunderbar, dass man einen so komplexen Autor hat, bei dem man nie müde wird, immer neue Sachen zu finden, die uns auch etwas über die Zeit erzählen, in der er gelebt hat und die unsere, ja, wie ich meine, nicht so fern ist.
Forever Young heißt das letzte Kapitel in Ihrem Buch, Herr Ott. Also er bleibt für immer jung, obwohl ja in der Forschung, muss man sagen, ist es auch etwas ruhiger um ihn geworden. Aber was macht das aus, dieses für immer Junge?
Also es ist ruhiger geworden, glaube ich, auch deshalb, weil vielleicht hat man zum einen die ganzen weltanschaulichen Kämpfe um Hölderlin ein bisschen satt. Sie waren ja auch in ihrer Ausrichtung sehr weit voneinander. Zum anderen befürchte ich, hängt es aber leider auch damit zusammen, dass sich doch die letzten 30 Jahre sehr viel verändert hat. Das fängt allein damit an, in den 60er, 70er und noch 80er Jahren war Hölderlin allpräsent in den Geisteswissenschaften. Aber es war auch eine andere Uni, es gab keine Module, es gab keine Anwesenheitspflicht. Es wehte wirklich noch im besten Sinn so ein bisschen was vom Humboldtschen Geist. Sozusagen Universität hieß Denken, ohne dass etwas bei rauskommen muss. Also nicht diese ganze Effektivitätshascherei. Und das hat sich alles so ökonomisiert und rationalisiert und alles ist so zielgerichtet und so funktional geworden. Allein auch dieses Leben, dass alles so sportiv sein muss, dass man andauernd fit sein muss, dass man andauernd gesund sein muss, dass man andauernd funktionieren muss, das ist eine vollkommen andere Welt als noch in den 70er und 80er Jahren. Und da passt halt Hölderlin nicht so gut rein. So ist meine Erklärung. Die mag ein bisschen pauschal oder platt sein, aber ich muss ja irgendeinen Versuch machen, das zu deuten.
Aber Frau Danz, Sie haben gerade gesagt, dass das gar nicht so Ihr Eindruck ist, sondern dass sich im Gegenteil doch einige Künstlerinnen und Künstler mit ihm befassen. Wie nah ist uns denn eventuell Hölderlins Hoffnung auf die Wiederkunft einer harmonischen Weltordnung?
Prozentual hat Karl-Heinz wohl schon recht. Das sind natürlich ein paar Nerds, die ich meine, das stimmt. Aber das war vielleicht auch in gewisser Weise schon immer so. Wie nah ist uns die Hoffnung? Also, mir ist sie nicht besonders nah. gesellschaftlich meine ich nicht, dass man sich jetzt einen Hölderlin vorstellen könnte, der hier steht und sagt, noch ein kleines Stück und wir müssen uns ein wenig ändern und dann werden wir die Gesellschaft haben, in der zu leben lebenswerter ist oder das, ja.
Und wie sollten wir ihn lesen? Oder die Frage an Sie beide natürlich.
Also ich muss zum Beispiel sagen, mit dem Hyperion habe ich schon damals meine Schwierigkeiten gehabt. Wir hatten es Anfang von dem wunderbaren Paul Hoffmann und der hat auch mal gesagt, das kann man doch nicht aushalten, dieses Pathos am Stück. So ging es mir mit Hyperion immer. Einzelne Seiten ja, sehr wohl, immer großartig, aber nicht 200 Seiten am Stück. Und was die Lyrik anbelangt, da, also ich lasse jetzt mal die frühen an Schiller orientierten Gedichte von Hölderlin weg. Das ist einfach eine unverwechselbare, großartige Sprachmusik in ihrer ganzen Höhe, in ihrem ganzen Schwerverständlichen. Das ist unübertroffen.
Wir hören ja, lesen und vor allen Dingen hören, meine ich.
Hören, ja.
Also ja.
Laut lesen, wenn man, vorlesen.
Ja, ja, oder sich vorlesen lassen. Tatsächlich muss man sich nicht mühen, erstmal, wenn man jetzt, sagen wir mal, von Hölderlin noch nicht viel gelesen hat oder auch nicht vertraut ist mit der Sprache des 18. Jahrhunderts, das alles verstehen zu wollen. Also einmal muss man auch nicht alles verstehen müssen.
Und auch nicht interpretieren müssen, es einfach genießen. Das tun wir jetzt noch mit der Ode an die Parzen. Ich danke Ihnen beiden, Daniela Danz und Karl-Heinz Ott, für das Gespräch über Friedrich Hölderlin, die Gedichte las Oliver Obanski und wir hören zuletzt an die Parzen, die Schicksalsgöttinnen. Und ich finde, dieses Gedicht hat durchaus etwas Hoffnungsvolles. Das Bewusstsein, jedenfalls, dass ihm als Dichter etwas gelungen ist.
An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen? Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter und mehr bedarf's nicht.